Mittag hindurchgekommen und jetzt frisch gestärkt zu dieser Zeit, in der man normalerweise keine Vorträge hört, sondern spazieren geht oder Mittagsschläfchen macht. Umso dankbarer bin ich, dass Sie hier sind. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat, dessen Autor ich Ihnen nicht nenne, zumindest nicht am Anfang. Ich bin überzeugt, sagt dieser Autor. Nein, das Zitat Nummer zwei. Er ist noch ein anderes. Er sagt, ich habe gläubige Zeit meines Lebens immer respektiert, gleich welcher Religion sie anhängen. Aber ebenso habe ich religiöse Toleranz immer für unerlässlich gehalten. Deshalb habe ich die christliche Mission stets als Verstoß gegen die Menschlichkeit empfunden. Wenn ein Mensch in seiner Religion Halt und Geborgenheit gefunden hat, dann hat keiner das Recht, diesen Menschen von seiner Religion abzubringen. Zitat Ende. Dieses Zitat ist entnommen dem neuesten Buch von Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Und es macht, denke ich, deutlich eine Stimmungslage, die sich so in der Gesellschaft wiederfindet, an vielen Stellen. Wenn jemand, der eigentlich dafür bekannt ist, relativ besonnen, wenngleich auch manchmal überspitzend zu formulieren, das so sagt. Halten wir es also fest, Mission als Verstoß gegen die Menschlichkeit. Dürfen wir missionieren? Ein anderes Zitat aus der zurückliegenden Woche von dem jüdischen Publizisten Henrik Broder, der den Hildegard von Bingen-Preis verliehen bekam und in seiner Dankesrede sagte, ich bin überzeugt, dass es Gott gibt, mag er nun Christ, Jude, Muslim, Buddhist, Hindu, Zarathustraner, Mann, Frau oder ein Alien sein. Ich glaube nur nicht an den gütigen, gerechten, allmächtigen Gott. Der Gott, an den ich glaube, ist ein Sadist und ein Zyniker, ein Witzbold und ein Chaot. Zitat Ende. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Von welchem Gott dürfen wir reden? Zwei sehr plastische, zwei sehr prägnante Zitate der letzten Woche, die uns Christen nicht kalt lassen dürfen, nicht kalt lassen können und die uns umso dankbarer machen für die klare Position, die uns das Johannesevangelium vor Augen führt, die uns das Johannesevangelium schenkt. Und heute Nachmittag werden wir miterleben, wie sich dort im Johannesevangelium die Dinge zuspitzen. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Und was bedeutet es, für diesen Jesus zu missionieren? Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem, was das Johannesevangelium uns lehrt? Eben noch haben wir in den Kapiteln 16 und 17 so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm erlebt. Dr. Soltau hat uns das heute Vormittag dargelegt, wie Jesus diese letzten Gespräche mit seinen Leuten geführt hat, wie er sie vorbereitet hat auf die Zeiten, die jetzt kommen würden. Und jetzt kommen wir mitten hinein in die beiden Passionskapitel des Johannesevangeliums. Mitten hinein. Und ich musste, als ich mit diesen Texten mich auseinandersetzte, wieder denken an jene Vorgänge aus dem Herbst 1987, als auch ein Todesfall, ein sehr mysteriöser Todesfall, die Bundesrepublik damals aufwühlte. Es war der Fall des früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel, der im Genfer Hotel Beau Rivage tot in seiner Hotelsuite aufgefunden worden war. Und dieser Tod Barschels hat dann ja ein monatelanges Ringen um die Frage ausgelöst, was war das eigentlich für ein Tod? War es Mord? War es Selbstmord? Die Frage ist bis heute nicht abschließend geklärt juristisch. Und immer wieder sind neue Indizien aufgekommen, die doch dafür sprechen könnten, dass es am Ende Mord war. Nun, ob dieser Todesfall jemals aufgeklärt werden wird, das ist für uns persönlich nicht so entscheidend, für seine Familie mit Sicherheit. Aber mit dem Tod Jesu ist das etwas anderes. Über diesen Tod müssen wir völlige Klarheit bekommen. Wir müssen genau wissen, was damals geschehen ist. Wir müssen genau wissen, was daraus folgt, welche Bedeutung dieser Tod hat. Und es kommt alles darauf an, dass wir diesen Tod richtig verstehen. Daran hängt letztlich, ob wir Christen sind oder nicht. Daran, ob wir diesen Tod richtig verstehen. Und die Ereignisse, um die es hier geht, drängen sich eigentlich zusammen auf nur wenige Minuten. Es sind nicht mal 24 Stunden, die hier geschildert werden in diesen beiden Kapiteln. Nicht einmal 24 Stunden. Und wir wollen uns den Ablauf der Dinge jetzt miteinander anschauen und ich möchte Sie einfach versuchen, ein bisschen mitzunehmen hinein in diese Berichte und Sie damit motivieren und ermutigen, selber das weiter zu studieren. Darum soll es gehen. Also wir können diese zwei Kapitel, das war ja heute Vormittag schon genauso, ohnehin nicht erschöpfend auslegen in dieser kurzen Zeit. Aber wir wollen Ihnen eine Hilfe geben, näher ranzukommen an diese Texte und dann selber weiter zu studieren, selber sich weiter da hinein zu vertiefen und dazu auch ein paar Hilfen Ihnen mit auf den Weg und an die Hand geben. Also, es geht jetzt hinaus nach Gethsemane. Damit Sie sich die Situation ein bisschen vorstellen können, auch geografisch hier Jerusalem, wie es damals sich darstellte. Hier der Weg von Bethanien, der Ölberg, der sich hier entlang zieht, das Kidrontal, der Weg nach Jericho verläuft dort und hier am Westfuße des Ölberges, wenn Sie so wollen, da liegt der Garten Gethsemane. Und wir wollen unter der Überschrift die Wende der Weltgeschichte, das Protokoll eines Tages, das ist unser Thema heute Nachmittag. Die Wende der Weltgeschichte, das Protokoll eines Tages, nun die Vorgänge uns etwas genauer ansehen. Und es beginnt mit der Verhaftung in Gethsemane. Dann werden wir zwei Verhöre uns genauer angucken, vor der jüdischen Gerichtsbarkeit und vor der römischen Gerichtsbarkeit. Und dann werden wir über die Verheißung vom Kreuz etwas lesen und am Ende über das Verhalten gegenüber einem Toten. Alles in nicht einmal 24 Stunden. Beginnen wir also mit der Verhaftung in Gethsemane. Die Jünger haben höchstwahrscheinlich, und jetzt nehme ich mal die Karte, die Sie auch auf Ihrem orangen Zettel haben, damit Sie das noch besser verfolgen können. Die Jünger haben wahrscheinlich hier in diesem Haus das letzte Mal mit Jesus gefeiert. Hier haben wahrscheinlich auch die Gespräche stattgefunden, die uns Dr. Solter heute Vormittag nahegebracht hat. Und dann sind sie wahrscheinlich auf dem Weg durchs Kidrontal hier zum Garten Gethsemane gegangen. Das ist die erste Strecke, die sie in dieser Nacht zurücklegen. Wie gesagt, dort in der Nähe des Übergangs über den Fluss am westlichen Abhang des Ölbergs, der sich monumental erhob, eine prächtige Kulisse. Und dann lesen wir hier zum Beginn von Kapitel 18. Als Jesus das geredet hatte, nämlich das, was wir in Kapitel 16 und 17 gelesen haben, ging er hinaus mit seinen Jüngern in den Bach Kidron. Da war ein Garten, aus den anderen Evangelien wissen wir, das war dieser Garten Gethsemane. Gethsemane, das bedeutet so viel wie Ölkelter. Man hat in der Nähe dieses Gartens dann auch entsprechend eine Ölpresse gefunden. Dort ist wahrscheinlich teilweise auch Olivenöl hergestellt worden. Es war eher ein Landgut, ein größerer Komplex, dieser Garten, in dem Jesus sich häufiger mit seinen Jüngern aufgehalten hat. Und das war so eine Art interner Treffpunkt, den die Jünger kannten, aber sonst nicht viele wussten, dass sie sich dort versammelten. Und dort sind sie jetzt also hingegangen. Judas aber, Vers 2, der ihn verriet, kannte den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Es war also ein beliebter Treffpunkt. Ja, das mit den Fenstern bekommen wir schon hin. Lassen Sie sich nicht irritieren. So. Und jetzt weiter. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Also der Ausdruck Schar, der dort steht, ist eigentlich ein Fachbegriff für eine römische Kohorte. Das können irgendwo zwischen 1000 und 200 Mann sein, die zu so einer Kohorte gehören. Und offensichtlich ist es hier so, dass die römischen Soldaten die jüdische Tempelpolizei begleiten. Es waren ja auch Leute der Juden da, wie wir hier sehen. Die Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, das war wahrscheinlich die Tempelpolizei. Die war begleitet von römischen Soldaten. Das war schon erstaunlich genug, ungewöhnlich genug. Und es hatte offensichtlich Vorabsprachen zwischen diesen beiden Gruppen gegeben. Und wir wissen ja, dass die hohen Priester vor allem mit den also aus den Sadduzäern sich zusammensetzten und dass die Sadduzäer im Unterschied zu den Pharisäern sehr eng mit den Römern kollaborierten. Also die Sadduzäer waren Freunde der Römer, die haben mit ihnen viel gekungelt, viel gemeinsame Sache gemacht. Und so ist es auch kein Wunder, dass ihre Tempelpolizei hier mit den römischen Soldaten gemeinsam auftritt. Und Jesus, schauen Sie hin, in Vers 4, Jesus zeigt sich in überhaupt keiner Weise überrascht. Da steht in Vers 4, da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ganz erstaunliche Szene. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen, nämlich seine Jünger. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hat: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Spüren Sie die Machtverhältnisse in dieser Szene. Jesus erweist sich auch in dieser Situation als der Überlegene und der Souveräne. Noch in der Passion zeigt er seine Überlegenheit als der Sohn Gottes. Das macht Johannes hier ganz, ganz deutlich. Schon vorher in Johannes 10 hatte Jesus gesagt, in Vers 17, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es zu behalten. Und genau diese Souveränität, diese Überlegenheit zeigt sich jetzt in dieser Situation im Garten Gethsemane. Niemand nimmt mein Leben von mir, wenn ich es nicht selber hergebe. Er steht über den Dingen. Auf den zweiten Blick, so könnte man diesen Bericht überschreiben. Auf den zweiten Blick offenbart sich Jesus auch im Leiden, auch im Gefangen und verprügelt und gequält werden als der Souveräne, als der Machtvolle. Schauen Sie, er wird verraten und ist doch völlig im Bilde. Er geht denen entgegen hier in Vers 4. Er weiß genau, was geschieht. Er hat die Situation zu jeder Zeit fest in der Hand. Und Vers 6, ein Wort von ihm wirft die Soldaten zu Boden. Ein einziges Wort von Jesus. Und sie weichen zurück, getroffen von dem Wort seiner Macht. Noch in dieser Situation ist Ihnen das schon mal aufgefallen, wenn Sie diesen Text gelesen haben. Er ist der Bedrohte und er ist doch übermächtig. Bedroht und doch übermächtig. Für einige Sekunden stellt er unter Beweis, was er später dann dem Pilatus ins Stammbuch schreiben wird: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Auf den zweiten Blick. Auf den zweiten Blick ist Jesus schutzlos, aber doch der Beschützende. Auf den ersten Blick schutzlos, auf den zweiten Blick ist er aber der Beschützende. Denn in dieser Situation, Vers 8 und 9, kümmert er sich noch um die Jünger. Vers 8, ich habe euch gesagt, dass ich es bin, sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Er sorgt also noch dafür, dass seine Leute freien Abzug haben. Er verliert in keiner Sekunde den Überblick. Und dann weiter, Vers 10. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Und was sagt Jesus? Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Und in Lukas 22, Vers 51 steht noch ergänzend dazu, dass Jesus dem Knecht das Ohr wieder gesund macht. Er heilte es wieder. Er ist geschlagen und doch heilend. Geschlagen und doch heilend, schutzlos und doch beschützend, bedroht und doch übermächtig, bedrängt und doch bestimmend, verraten und doch im Bilde. Und hier sehen Sie so schön, wie das Johannesevangelium die anderen Evangelien ergänzt. Wir erfahren nur bei Johannes, Dankeschön, nur bei Johannes, wer der Schläger war und wer der Verwundete, nämlich Petrus. Gut, das mit Petrus hätte man sich auch denken können, dass er es gewesen ist. Aber den Namen des Verwundeten, den hätte man nicht gewusst. Also Petrus und Malchus. Die anderen schildern diese Szene auch. Johannes, der später schreibt, der wahrscheinlich die anderen Evangelisten kannte, zumindest ein oder zwei von ihnen, also wusste, was sie geschrieben hatten, ergänzt offensichtlich ganz gezielt. Und so ergänzt er hier die Namen. Und wir wissen, aha, Malchus war der Verwundete und Petrus war der Schläger. Und Jesus behält auch in der gesamten Aufregung dieser Szene absolut den Überblick. Er versteht das sicherlich, was Petrus tut. Ich kann mir denken, dass Jesus sich auch gefreut hat, dass Petrus sich so in die Bresche geworfen hat. Diese Hingabe, diese Leidenschaft, die darin zum Ausdruck kam, obwohl es falsch war. Aber ich kann mir nicht denken, dass Jesus sich nicht darüber gefreut hat. Und er heilt und erklärt die Situation. Er ist der Heilmacher, obwohl er der ist, den sie hier schlagen wollen. Auf den zweiten Blick ist er auch der Freie. Er ist gefangen. Er wird jetzt in Fesseln gelegt. Und doch sagt er am Ende dieses Textes, da sprach er zu Simon Petrus, steck dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Er will diesen Weg. Er sagt ganz bewusst und ganz gezielt Ja dazu. Er ist der Freie, er ist der Handelnde, er ist derjenige, der sein Leben willentlich und bewusst aus der Hand gibt, dass ihm keiner nehmen könnte, wenn er es nicht hergeben wollte. Das ist die ganz klare Botschaft, die Johannes uns an dieser Stelle mitteilt. Er schwächt in keiner Weise die Menschlichkeit Jesu ab. Er widerspricht mit keiner Silbe und keinem Hauch dem, was seine anderen Kollegen geschrieben haben. Aber er öffnet uns in besonderer Weise den Blick für diese göttliche Realität, für diese göttliche Wirklichkeit Jesu. Noch in dieser dramatischen Situation seiner schändlichen Gefangennahme, die durch den Verrat des Judas erst möglich wurde. Er ist der Handelnde, er ist der Freie, er ist der Bestimmende, er ist der Heilende, er ist der Schützende, er ist der Herr, auch in diesen Situationen. Und uns, die wir ihm nachfolgen, hat Jesus deutlich gemacht immer wieder, dass wir auch diesen zweiten Blick brauchen, diesen zweiten Blick nicht nur für seine Situation damals, sondern auch für unsere Situation heute. Jesus hat gesagt, der Knecht ist nicht über dem Meister. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Wir haben unsere Auferstehung noch vor uns. Wir haben gehört von Dr. Solte heute Vormittag, dass auch wir durch Druck, durch Leiden, durch Anfechtung, durch schwierige Situationen auch als Christen noch hindurch müssen. Dass wir nicht immer leichte Wege erwarten können. Auf den ersten Blick sind auch wir in der Minderheit. Auf den ersten Blick ist unser Glaube angegriffen. Angegriffen von innen und angegriffen von außen. Auf den ersten Blick ist unsere Zukunft ungewiss. Auch wir sind bedroht, bedrängt, teilweise sogar verraten. Aber bitte, das ist nur der erste Blick. Und auf den zweiten Blick heißt es, wir gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Und darum gilt diese Gewissheit, dieser Schutz, diese Sicherheit, dass alles gut ausgeht. Auch uns als seinen Leuten. Martin Luther hat Melanchthon, seinem Kollegen, der manchmal etwas hasenfüßig war, in einer bestimmten Situation diese berühmten lateinischen Wörter einfach geschrieben. Er hat geschrieben, Domini Sumus. Und wer Latein mal in ferner, grauer Vorzeit in der Schule hat, der weiß, Sumus heißt, wir sind. Und Domini, das kann sowohl Genitiv als auch Nominativ sein. Das kann heißen, wir sind des Herrn. Wir gehören dem Herrn. Und es kann auch heißen, wir sind Herren, Domini Sumus. Und genau diesen Doppelsinn wollte Luther zum Ausdruck bringen, Domini Sumus. Weil wir dem Herrn gehören, weil wir des Herrn sind, sind wir Herren. Sind wir gewiss, sind wir sicher auf den zweiten Blick. Er ist der Herr und er schützt auch uns. Das lernen wir bei Jesus im Garten Gethsemane, dieser erste Schritt hinaus in die Nacht. Und dann im Garten Gethsemane geht es dann relativ schnell. Jesus wird gefangen genommen. Und was machen sie? Sie schleppen ihn fort. Und wir sehen in Vers 12, wo sie ihn hinschleppen. Die Schar aber und die Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas, der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hat, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Das ist nochmal der Rückblick auf etwas, was vorher berichtet worden war. Und das ist jetzt hochinteressant. Sie fragen sich, was hat der Hannas noch zu sagen? Zunächst mal stellen wir fest, Jesus ist jetzt in den Händen seiner Gegner und dort im Hause des Hohen Priesters, im Palast des Hohen Priesters, beginnt der erste Prozess dieser Nacht. Also Sie können sich das vorstellen, die sind jetzt wieder hier zurückgegangen, möglicherweise auf diesem Wege und haben Jesus in den Palast des Hohen Priesters gebracht. Es geht also jetzt Richtung Zionsberg hinauf, der kilometermäßig gar nicht so weit weg lag, so gar nicht so weit entfernt war von diesem Haus, in dem sie eventuell dieses letzte Mal gefeiert hatten. Also jetzt befinden sie sich, nachdem sie vom Garten Gethsemane eventuell durch dieses Stadttor zurückgegangen sind, im Palast des Hohen Priesters. Und damit beginnt das erste von zwei Verhören. Sie sehen das auf ihrer Übersicht. Zunächst kommt die jüdische Gerichtsbarkeit mit dem Religionsprozess. Das ist der eine große Schwerpunkt dieser Berichte. Das Verhör römisch 1. Und dann wird sich dem anschließen das Verhör römisch 2. Die römische Gerichtsbarkeit mit dem Zivilprozess. Und jeder dieser Prozesse hat für sich drei Stationen. Also in dieser Nacht innerhalb weniger Stunden zwei Prozesse, ein jüdischer, ein römischer, ein Religionsprozess, ein Zivilprozess und das Ganze zieht sich jeweils über drei Stationen hinweg. Und ich habe Ihnen das dort extra notiert, wie sich die einzelnen Evangelisten auch ergänzen in der Darstellung dieser Prozesse und beispielsweise Johannes uns eine Zusatzinformation liefert, die die drei anderen Evangelisten nicht bringen, nämlich dass der Auftakt zu dieser Prozesswelle, möchte man fast sagen, bei der grauen Eminenz der Hohen Priester stattfindet, nämlich bei Hannas. Hannas hatte kein Amt mehr. Er hatte amtiert von 6 nach Christus bis 15 nach Christus und er hatte seine Familie ganz geschickt in alle möglichen Ämter lanciert. Allein 5 seiner Söhne waren irgendwann mal hohe Priester gewesen und Kaiphas, der Amtierende, war sein Schwiegersohn. Also da hat das mit der Familienwirtschaft ganz gut funktioniert. Und zu diesem Hannas gehen sie jetzt zunächst mal. Das ist also die erste Station, Prozessbeginn vor Hannas. Und an diesem Strich in der Klammer auf meiner Darstellung, an dem Strich können Sie erkennen, es gibt keinen anderen Bericht über diesen Vorgang. Also das ist ein Teil, der von Johannes ganz gezielt ergänzt wird, hinzugefügt wird. Die Bibelkritik dreht das dann um und sagt, seht mal, das schreibt nur Johannes, also war es nicht wahr. So kann man das natürlich auch machen. Aber wenn man die alten Kirchenväter liest, dann sieht man, dass sie schon deutlich machen, Johannes war dafür bekannt, dass er sein Evangelium als letzter geschrieben hat und dass er auch ganz gezielt die Angaben der anderen ergänzt und ausgeführt hat weiter. Also das lässt sich alles sehr schön auch bewähren und verifizieren an diesen Berichten über die Passion. Es ist hochinteressant, die Evangelisten nebeneinander zu legen. Und zu dem Zwecke habe ich auf die Rückseite Ihres, denn Sie sollen ja die Möglichkeit haben, das zu Hause weiter zu studieren, auf die Rückseite Ihrer Karte Ihnen diesen Vergleich der Evangelien noch abdrucken lassen. Dort können Sie also hier vorne jeweils die einzelnen Ereignisse als Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen nehmen und dann sehen Sie, an welchen Stellen seines Evangeliums, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das ist die Reihenfolge, welcher der Evangelisten jeweils wo dazu Stellung nimmt. Und da können Sie beispielsweise sehr schön erkennen, also manche Erkenntnisse gewinnt man dabei auch sehr schnell, das erste jüdische Verhör von Hannas, dazu gibt es nur einen Bericht bei Johannes. Weder bei Lukas, noch bei Markus, noch bei Matthäus. So können Sie also sehr schnell Vergleiche der Evangelien untereinander vornehmen. Und ich habe Ihnen das deshalb dort mitgegeben, damit Sie diese Passionszusammenhänge auch nochmal selbst intensiv weiter studieren können. Gut, dieses Hannas-Verhör wird also nur von Johannes berichtet. Wahrscheinlich wohnt er im selben Palast wie sein Schwiegersohn. Erstaunlich, dass das gut ging. Und wir sehen, wie der Hannas jetzt den Jesus befragt. Wenn Sie das sich mal genauer anschauen wollen, ab Vers 19, da heißt es, der hohe Priester befragte Jesus. Und man weiß bis dahin nicht, wer es jetzt gemeint, der amtierende hohe Priester oder der frühere hohe Priester. Man kann dann aber in Vers 24, wenn Sie einfach mal nach unten gehen, sehen, dass es Hannas ist. Denn am Ende dieses Gesprächs heißt es dann, und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Also Vers 19 in Kombination mit Vers 24 macht deutlich, dass in Vers 19 Hannas redet. Und er fragt sich ganz geschickt heran. Schauen Sie sich das mal an. Er sagt, er befragt Jesus über seine Jünger und über seine Lehre, steht hier. Und wie reagiert Jesus? Jesus sagt, ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die mich gehört haben. Und damit verweist Jesus schlichtweg auf eine Rechtswidrigkeit, die sich Hannas hier zu Schulden kommen lässt. Man durfte nämlich einen Angeklagten nicht verurteilen aufgrund dessen, was er selbst gesagt hat. Das war eigentlich die Bedingung, sondern es mussten Zeugen da sein. Zeugen, die genügend Indizien für eine Belastung vorbringen konnten. Und darauf verweist Jesus mit dieser Bemerkung. Er sagt, wo sind die Zeugen? Das ist völlig rechtswidrig, wenn du jetzt versuchst, mich selbst in irgendwelche Selbstbezichtigungen zu verstricken. Das ist nicht jüdisches Recht. Frage die Zeugen. Das steckt dahinter. Und ein Helfer von Hannas, der ist so aufgebracht über diese Situation, Vers 22, dass er Jesus verprügelt. Da schlug einer von den Knechten, der beistand, Jesus ins Gesicht. Also der Versuch einer Entehrung. Und er sprach, sollst du so dem hohen Priester antworten? Und Jesus reagiert ganz souverän und sagt, habe ich übel geredet, so beweise es Böses, habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Er bewahrt völlig die Ruhe, die Übersicht, die Souveränität, auch in dieser angegriffenen Situation. Und wir fragen, warum dieser Vorprozess? Was soll das? Warum schleppen sie ihn erst zu Hannas? Der hat überhaupt keine Funktion mehr. Nun, vielleicht hoffen Sie hier auf einer halboffiziellen Ebene schon etwas herauszubekommen? Vielleicht hoffen Sie hier, Jesus dazu zu provozieren, etwas zu sagen, was ihn selbst belastet und was Sie dann im Prozess gegen ihn vorbringen können? Wahrscheinlich nutzen Sie diese Situation auch, um das eigentliche oberste jüdische Gericht, nämlich den Hohen Rat, zusammenzutrommeln. Es muss ja alles jetzt sehr, sehr schnell gehen in dieser Nacht. Und während sie Jesus zu Hannas schleppen, sammeln sich die restlichen Mitglieder des Synhedriums, des Hohen Rates, wahrscheinlich schon an anderer Stelle, auch in diesem Palast, um sich vorzubereiten auf die große Hauptverhandlung, die gleich beginnen wird. Das ist die Situation. Und ich habe Ihnen auf der Rückseite Ihres Gliederungszettels am Ende ein Kurzprotokoll der Ereignisse dargestellt. Damit Sie nicht den Überblick verlieren. Und dieses Kurzprotokoll gibt schon einen interessanten Aufschluss darüber, wie die eigentlich in jener Nacht vorgegangen sind. Können Sie das einigermaßen erkennen? Ja, Sie haben es ja vor sich. Umso besser. Also, am frühen Abend des Donnerstags das Abendmahl. Am späten Abend verlässt Judas den Jüngerkreis. Dann, zwischen 21 und 24 Uhr, während der zweiten Nachtwache, wandert Jesus mit den Jüngern nach Gethsemane, dort wird er verhaftet. In der dritten Nachtwache, zwischen 0 Uhr und 3 Uhr, erfolgt dann das Verhör von Hannas. die Verleugnung des Petrus, von der wir auch in dem Kapitel lesen, und die Vorführung bei Kaiphas. Das ist also alles in der Nacht, was dort jetzt geschieht. Und Sie sehen also, Sie kommen nicht sehr viel weiter hier mit dieser halboffiziellen Untersuchung bei Kaiphas. Das bringt keine großen neuen Erkenntnisse, und so überstellen Sie den Gefangenen dann an Kaiphas. In Vers 24 wird das berichtet. Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Und hier beginnt dann die eigentliche Hauptverhandlung unter Kaiphas. Von dieser Hauptverhandlung muss Johannes nichts sagen, weil das ausführlich bei den anderen Evangelisten verhandelt wird, bei den sogenannten Synoptikern. Und ich empfehle Ihnen dazu, wenn Sie das mal in Ruhe studieren wollen, besonders Matthäus 26, Vers 57 bis 68. Da werden also sehr schön die ganzen Einzelheiten dieses Prozesses deutlich. Und es wird vor allem auch klar, dass dieser Prozess von A bis Z ein Unrechtsprozess war. Die Sitzung fand zu einer Tageszeit statt, bei der Kapitalverbrechen gar nicht behandelt werden durften, nämlich nachts, wie Sie hier sehen. Normalerweise hätte man ein solches Verbrechen tagsüber verhandeln müssen. Die Sitzung fand an einem Ort statt, der dafür nicht vorgesehen war, nämlich im Palast des Hohen Priesters. Eigentlich hätte das in einem Bezirk des Tempels durchgeführt werden müssen. Die Zeugen, wie Sie hier sehen werden, sind korrupt. Der Präsident ist parteiisch. Das Urteil ist völlig haltlos und die Haftbedingungen sind skandalös. Wenn Sie also genauer wissen wollen, was in dieser Hauptverhandlung geschah, dann lesen Sie Matthäus 26. Und dann werden Sie sehen, wie sich dieser ganze Bericht konzentriert dort auf die Verse 63 und 64, wo, nachdem Sie mit den falschen Zeugen nicht weiterkommen, der hohe Priester Jesus nun zu einer Selbstaussage gewissermaßen zwingen will. Und bis dahin hat sich Jesus ja sehr zurückhaltend verhalten, aber nun fragt er frei heraus, bist du der Messias? Das ist eigentlich die Frage. Und hier wird sehr deutlich, wie eng der Sohn Gottes und der Messias auch in der Erwartung der Juden schon miteinander verbunden war. Da fragt er, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Ganz eindeutige Verknüpfung, Messias und Sohn Gottes. Es wird immer von der Bibelkritik behauptet, im Judentum habe man überhaupt nicht diesen Zusammenhang deutlich genug gesehen, dass der Messias auch der Sohn Gottes sei. Das ist ja ein eindeutiger Gegenbeweis. Dass du uns sagst, ob du der Christus bist. Und dann antwortet Jesus mit einer Eidesformel, die auf diese Vereidigung gewissermaßen positiv reagiert. Mit den Worten, du sagst es. Das war eine juristisch verwertbare, eidliche Bestätigung dieser Frage, die dort an ihn gerichtet wurde. Er bekennt sich also hier als der Messias, als der Sohn Gottes. Es gibt nur wenige Situationen, wo sich Jesus gegenüber dem jüdischen Establishment und den Vertretern der religiösen und juristischen Führung des Judentums so deutlich, so ja im wahrsten Sinne des Wortes explizit geäußert hätte wie hier. Du sagst es, es ist eine Beeidigung, jawohl, er ist der. Und er fügt dann noch hinzu, und ihr werdet sehen den Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels. Da macht er deutlich, ich bin der endzeitliche Richter. Ich habe die Vollmacht und die Autorität dessen, der das letzte göttliche Wort über jeden Menschen spricht. Das betont Jesus hier ausgerechnet in dieser Situation. Und damit sehen die hohen Priester und die anderen, die dort versammelt sind im höchsten Rat, sehen den Tatbestand der Gotteslästerung erfüllt. Jawohl, er hat sich für Gottes Sohn gehalten, er hat sich zu Gottes Sohn erklärt. Das ist Gotteslästerung. Also hat er sein Urteil quasi damit selbst gesprochen. Und damit ist die Verhandlung dann schon fast abgeschlossen. Wahrscheinlich trifft man sich nochmal früh, um der Form Genüge zu tun, kurz nach sechs, dann möglicherweise dann im Tempel, um endgültig das Urteil zu fällen. Das sehen Sie in Matthäus 27, Vers 1. Da heißt es am Morgen aber, also ich kann mir vorstellen, dass Sie hier nach der Hauptverhandlung nochmal vielleicht für eine Stunde sich aufs Ohr gelegt haben. Und dann sind Sie früh, kurz nach sechs, wieder im Tempel, dann endlich im Tempel zusammengekommen. Und haben formal den Beschluss gefasst, was mit Jesus zu geschehen habe. Er müsse getötet werden und er sei den Römern zu überstellen, damit die den Beschluss der Juden in die Tat umsetzen. Und Johannes, der die Schilderung seiner Kollegen kennt, braucht auch von diesem Urteil im Morgengrauen nichts mehr zu sagen. Das ist also die dritte Station dieses Prozesses. Fassen wir nochmal zusammen. Vor der jüdischen Gerichtsbarkeit wird Jesus angeklagt der Gotteslästerung. Weil er sich eindeutig als Messias und als Sohn Gottes bekannt hat. Das geschieht vor der jüdischen Gerichtsbarkeit mit diesen drei Stationen. Erst Hannas, dann die Hauptverhandlung in der Nacht und dann im Tempel am Morgen des Freitags der Eilbeschluss. Und jetzt kommt der zweite Prozess, das zweite Verhör. Und das wird bei Johannes besonders ausführlich geschildert. Johannes konzentriert sich also in seiner Darstellung dieser Verhöre besonders auf den römischen Zivilprozess. Er hat offensichtlich eine Fülle von Detailinformationen über Pilatus, die den anderen nicht vorlagen. Und durch Johannes lernen wir in besonderer Weise Pilatus kennen. Und dort vor der römischen Gerichtsbarkeit geht es dann also um den Zivilprozess. Und dort lautet die Anklage dann nicht mehr auf Gotteslästerung. Klammer auf, das hätte den Pilatus herzlich wenig interessiert und die Römer, ob da nun der vermeintliche Gott der Juden gelästert worden sei, sondern hier müssen sie jetzt also auch ihre juristische Strategie ein wenig verändern. Dort vor der römischen Gerichtsbehörde bei dem Zivilprozess lautet die Anklage auf Hochverrat. Und dort argumentiert man mit dem Königstitel Jesu. Er ist der König Israels. Also Gotteslästerung, Sohn Gottes vor den Juden, Hochverrat, König Israels vor den Römern. Das ist die Konstellation. Das ist das Gewicht dieser beiden Prozesse, die hier so schnell aufeinander folgen. Und wir gehen jetzt also hinein in unseren dritten Punkt, Verhör 2, die römische Gerichtsbarkeit, und sehen, wie dort Johannes die erste Station schildert, die erste Begegnung Jesu mit Pilatus. Ich hoffe, Sie haben noch gut den Überblick. Zur Erinnerung, wir befinden uns jetzt, was den zeitlichen Ablauf angeht, schon hier. Verhandlung vor Pilatus. Und zwar vormittags. Und vormittags heißt bei den Römern sehr früh. Das war übrigens auch ein Grund für die Eile. Man wusste, der Pilatus fängt früh an, aber er hört auch früh auf. Und wollte man jetzt die Sache noch durchziehen an diesem Freitag, es kam ja das Passafest, es kam der Sabbat, dann musste man ausgesprochen schnell handeln. Sonst hätte man den Coup nicht mehr vor dem Wochenende über die Bühne gebracht. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Wer weiß, wie sich die Stimmung des Volkes dann entwickelt hätte. Wer weiß, welche Verwicklungen es in diesen langen Tagen eines Wochenendes alles noch hätte geben können. Es muss jetzt schnell gehandelt werden. Deshalb haben sie diesen Prozess auch in der Nacht durchgepeitscht, in Windeseile. Und deshalb haben sie sich auch dieser fragwürdigen Methoden bedient. Jetzt also Verhör römisch 2, die römische Gerichtsbarkeit. Erste Station, Jesus vor Pilatus. Das ist Johannes 18, die Verse 28 bis 38. Und darüber berichtet auch zum Beispiel Matthäus in Matthäus 27, 11 folgende. Also Sie können das alles durch die Zettel, die Sie haben, wunderbar nachverfolgen. Sie können sich die Zusammenhänge zu Hause noch einmal darlegen, sich noch mal selbst in die Texte wirklich hinein vertiefen und hineinversetzen. Warum brauchen Sie unbedingt die Hilfe des verhassten römischen Präfekten? Das ist doch die Frage. Sie waren keine Freunde des Pilatus. Die Pharisäer sowieso nicht. Die Sadduzäer kooperierten zu ihrem eigenen Nutzen, aber geliebt haben sie ihn auch nicht. Und Pilatus hat versucht, sie zu verspotten und sie der Lächerlichkeit preiszugeben, wo immer es ging. Werden wir gleich auch noch ein Beispiel dafür sehen. Aber sie brauchen den verhassten Pilatus, weil vieles dafür spricht, dass die Juden kein Todesurteil vollstrecken durften. Möglicherweise eine Steinigung, das wäre eventuell noch erlaubt gewesen. Da streiten die Juristen und die Historiker. Aber auf keinen Fall jene Strafe, die sie haben wollten. Jene Strafe, die so schön demonstrativ war, die auch noch dem Letzten klar machen sollte, dass Jesus gescheitert wäre. Für eine Kreuzigung brauchten sie den verhassten Pilatus und die leidigen Römer. Das haben sich die Römer in den meisten Fällen vorbehalten, das sogenannte Recht des Schwertes, dass in den von ihnen kontrollierten Regionen niemand anderes souverän über die Todesstrafe verfügen konnte. Und das galt wohl im weitesten Sinne auch hier. Und jetzt haben sie eben das Problem, dass sie mit dem Tatbestand Gotteslästerung bei den Römern kaum landen können. Und deswegen schalten sie eben um jetzt vor dem römischen Zivilgericht auf diese andere Klage mit dem Hochverrat. Und sie stehen, ich erinnere nochmal dran, unter diesem doppelten Zeitdruck. Es beginnt bald der Sabbat. Freitagabend beginnt der Sabbat. Und die römische Behörde arbeitet nur bis zum späten Vormittag. Das sind einfach die ganz normalen historischen, irdischen, äußeren Rahmenbedingungen, die diesen Prozess begleiten. Und an denen uns die Evangelisten ausgesprochen lebendig und realistisch teilhaben lassen. Wir sind so nah dran an diesen Geschehnissen. Wir sind so nah dran. Und ich denke, es ist ein großes Vorrecht für uns, dass Gott uns das so genau mitteilt. Wir sollen genau wissen, was da passiert ist. Und wie war das mit Pilatus? Er sitzt im Prätorium. Nun, eigentlich war ja sein Hauptamtssitz in Caesarea am Meer. Dort in dem herodianischen Palast. Aber während der Passahzeit hielt sich der römische Präfekt dann oft in Jerusalem auf, um Präsenz zu demonstrieren, um da zu sein, wenn es irgendwelche Unruhen geben sollte. Das Konfliktpotenzial war ja immer da. Es brodelte ja immer und es konnte sein, dass es einen kurzen Aufruhr gab. Und da war es wichtig, dass er präsent war, dass seine Truppen präsent waren. Die Truppen waren wahrscheinlich untergebracht auf der Burg Antonia. Jetzt brauche ich die richtige Karte. Moment. Nicht, dass meine Frau hinterher sagt, du hast so einen konfusen Eindruck gemacht. Ich habe die Karte hier. So. Also, hier waren auf der Burg Antonia waren die Truppen stationiert. Und es gibt nun drei Möglichkeiten, wo das Prätorium war, in dem Pilatus Jesus empfangen hat. Entweder hier in der Burg Antonia, das halte ich für die wahrscheinlichste Möglichkeit, eventuell auch im alten Palast der Hasmonäer, der etwa hier gelegen haben dürfte, der ist jetzt hier nicht eingezeichnet, oder im Palast des Herodes. Also es gibt drei verschiedene Stellen, an denen möglicherweise Pilatus während dieser Zeit residierte. Ich entscheide mich jetzt mal für die Burg Antonia, das halte ich für die wahrscheinlichste Lösung. Und da können Sie schon sehen, welche weite Wege die zurückgelegt haben. Vom Garten Gethsemane zum Haus, zum Palast des Kaifers. Vom Palast des Kaifers, in dem auch diese Hauptverhandlung in der Nacht stattgefunden hatte. Dann am Morgen wahrscheinlich nochmal der Weg zum Tempel, um dort das endgültige Urteil zu sprechen. Und dann vom Tempel der Weg ins Prätorium, sagen wir mal zur Burg Antonia, um das Verhör vor Pilatus weiterzuführen, nur damit sie nicht den Überblick verlieren. Und nun steht Jesus da vor Pilatus und von Anfang an ist eines klar. Pilatus will diesen Prozess nicht. Er will diesen Prozess um keinen Preis. Und er wehrt sich mit Händen und Füßen. Er wehrt sich den ganzen Vormittag über ein Urteil zu fällen. Man hat gezählt, dass er 7 oder 8 Versuche macht. Allein in diesem Bericht bei Johannes kann man 7 oder 8 Versuche feststellen, mit denen er versucht, diese Urteilssprechung zu verhindern. Er drückt sich nach allen Mitteln der Kunst. Und hier steht zum Beispiel in Vers 29 bis 31, wie er mit dem Volk redet und sagt, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor 29 und 30? Sie antworten und sprachen, wäre diese nicht ein Übeltäter, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden, wir dürfen niemanden töten. Das ist der Grundsatz. Wir wollen seinen Tod und wir dürfen niemanden töten. Und dann heißt es aber in Vers 32, und das ist wieder typisch für den Bericht bei Johannes, so sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Und wo hatte Jesus das gesagt? Das können Sie nachlesen in Kapitel 12, Vers 32 und 33. Schreiben Sie mal daneben bei sich Kapitel 12, Vers 32 und 33. Da sagte Jesus, wenn ich erhöht werde, will ich alle zu mir ziehen. Und Jesus hat von seinem Tod als von einem Erhöhtwerden gesprochen. Das finden Sie übrigens bei Johannes 3, Vers 14 auch. Der Menschensohn muss erhöht werden. Das war einmal in dem Sinne gemeint, dass Jesus wusste, er würde erhöht werden ans Kreuz, aber auch in dem anderen Sinne, er würde damit den Willen Gottes erfüllen und das Kreuz wäre gewissermaßen die Durchgangsstation auf dem Weg zur Himmelfahrt, zur Auferstehung und zur Himmelfahrt. Aber hier an dieser Stelle wird nochmal deutlich gemacht, er muss erhöht werden. Es muss der Kreuzestod sein. Und wenn Pilatus sich noch so sehr dagegen wehrt, es führt kein Weg an dieser Lösung vorbei. Und deshalb muss es so kommen und Pilatus selbst kann es nicht verhindern. Pilatus selbst hatte viel gemerkt. Pilatus selbst hatte begriffen, das schreibt Matthäus in Matthäus 27, 18, dass die Juden Jesus aus Neid ausgeliefert hatten. Jesus war populär und beliebt, Jesus konnte heilen, Jesus entlarvte ihre Heuchelei, Jesus erschütterte ihre Autorität, sie waren neidisch, sie waren verhasst, sie wollten ihn loswerden. Das hatte Pilatus durchschaut und Pilatus hatte auch von Anfang an durchschaut, dass ihre Begründung da mit dem Hochverrat völlig fadenscheinig war. Das hatte Pilatus sehr schnell durchschaut. Jesus hatte keine Truppen gesammelt. Jesus hat übrigens hier in unserem Kapitel 18, Vers 31 bis, sagen wir mal 33 bis 37. In Versen 33 bis 37 stellt Jesus das auch nochmal klar gegenüber Pilatus, was das denn bedeutet, dass er der König Israels sei. Was das denn meine, was das denn heiße. Und dass das eben nicht in einem politisch-militärischen Sinne zu verstehen sei, sondern in dem Sinne, dass er der König sei, der für die Wahrheit zeuge. Er, der Messias, König Israels. Und Pilatus hat das verstanden. Lassen Sie uns vielleicht noch in dieses Gespräch hineinhören und dann haben Sie Ihre Pause, Ihren ersten Zwischenstopp sich redlich verdient, wo Jesus dem Pilatus das erklärt. Ab Vers 33, da fragt Pilatus ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus fragt zurück, sagst du es von dir aus oder haben die es andere über mich gesagt? Und Pilatus sagt, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich überantwortet. Also das war deren Vorwurf mit dem König. Was hast du getan? Was hast du getan? Was für ein König bist du? Worin? Dann sagt Jesus, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. In Vers 36. Und er bringt als Beleg, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann wären meine Truppen schon längst marschiert. Aber sie marschieren nicht. Ich könnte sie jederzeit loslassen, aber ich tue es nicht. Auch daran magst du sehen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann kommt diese Rückfrage von Pilatus, ja, aber was für ein König bist du denn dann, wenn du keine Truppen hast? Worin besteht dann dein Reich? Und dann kommt dieser Satz von Jesus, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Die Wahrheit also über Gott, über den Menschen, über das, was Gott will, wie man zu Gott kommt, was der Sinn des Lebens ist. Ich offenbare, was Gott will, heißt das. Ich bin der entscheidende Maßstab. An mir muss sich alles messen lassen. Und deswegen sagt Jesus dann, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist auch eine hochinteressante Formulierung. Damit macht Jesus deutlich, ich allein sage die Wahrheit, aber nur wer aus der Wahrheit ist, der versteht es auch, der hört auch zu. Das war heute Morgen schon von Dr. Soltau gesagt, wir können ohne den Heiligen Geist nicht verstehen. Und wer aus der Wahrheit ist, damit sagt Jesus, man kann die Wahrheit nicht neutral am grünen Tisch herausfinden. Ich muss bereit sein, mich mit meiner ganzen Existenz auch Christus anzuvertrauen. Das ist nicht ein blinder Sprung ins Ungewisse nach dem Motto, glaub irgendeinem und dann wirst du sehen, ob es klappt, sondern hier geht es um begründetes Vertrauen auf dessen, was Jesus gesagt und was er getan hat. Dass ich es wage, mich ihm anzuvertrauen. Und erinnern Sie sich an Johannes 10, Vers 27, da hatte Jesus gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und jetzt sagt er, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das heißt, wer bereit ist, Jesus zu gehorchen. Wer bereit ist, sich Jesus anzuvertrauen. Wer bereit ist, genau und offen hinzuschauen. Und es zu wagen, ihm zu glauben. Wer sich vertrauensvoll an ihn wendet. Wer ihn bittet, lass mich verstehen, Herr. Und lehre mich vertrauen. Der wird erkennen. Und sehen Sie, wie Jesus den Pilatus lockt, wie er ihn praktisch einlädt, wie er um ihn wirbt, wie er sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Überlegen Sie mal, an diesem Morgen, da steht Pilatus Auge in Auge der Quelle der Wahrheit gegenüber. An diesem Morgen steht Pilatus Auge in Auge dem lebendigen Gott gegenüber in seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt müsste er weiterfragen. Jetzt müsste er die Chance dieses Gespräches mit Jesus nutzen. Und was macht er? Er flüchtet sich in ein plattes Ausweichmanöver. Was ist Wahrheit? In dieser Situation. Wir hören natürlich nicht den Tonfall, in dem er das sagt. Ob er das nachdenklich sagt, was ist Wahrheit? Oder ob er das ärgerlich sagt, was ist hier Wahrheit? Ob er das spöttisch sagt, was ist schon Wahrheit? Wahrheit. Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wer mir vertraut, der hat die Wahrheit. Und Pilatus weicht aus und er zieht sich zurück auf eine theoretische Frage. Er führt nicht mal eine philosophische Diskussion. Nicht mal das. Und überlegen Sie, wie oft ist dieser Satz seitdem gesprochen worden? Was ist schon Wahrheit? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist alles Meinung, das ist alles eine Frage der Auslegung. Und die Postmoderne lehrt uns ja, dass es überhaupt nicht mehr sinnvoll sei, überhaupt über die Frage von Wahrheit nachzudenken. Das sei alles nur noch in Anführungsstrichen zu schreiben, weil es sowieso alles nur Konstruktion des jeweils Sprechenden sei. Und es gäbe überhaupt nicht die Möglichkeit, Wahrheit überhaupt in Worten zu kommunizieren. Das wäre eine völlig verfehlte Kategorie. Wahrheit, was ist Wahrheit? Pilatus liefert der Postmoderne das Stichwort, auch wenn er das damals noch anders gemeint hat. Und bis heute ist dieser Satz ein ganz probates Mittel geblieben für Menschen, die sich nicht verbindlich festlegen wollen. Für Menschen, die nicht auf die Seite Jesu treten wollen. Für Menschen, die sich auch dieser über Leben und Tod entscheidenden Auseinandersetzung nicht aussetzen wollen. Was ist Wahrheit? Und dann scheint er doch noch ein Schlupfloch zu finden, der Pilatus, doch noch ein Schlupfloch in letzter Sekunde. Es fällt ihm nämlich ein, und das berichtet nur Lukas, also da haben wir mal einen Text, den es nur bei Lukas gibt, dass Jesus doch aus Galiläa kommt. Und wenn er aus Galiläa kommt, naja gut, dann ist ja Pilatus ist ja für Judäa, für den Süden zuständig. Für Galiläa gibt's ja noch auch so einen Provinzfürsten, nämlich Herodes Antipas. Und der hält sich wegen der Festlichkeiten auch gerade dort in der Nähe auf. Also schickt man Jesus doch mal schnell in den Palast des Herodes Antipas, der sich hier befand. Und soll der doch fertig werden mit dem Fall. Das ist also auch ein sehr geschickter Versuch, die Sache einfach diplomatisch auf eine andere Ebene zu schieben. Einer anderen Instanz zuzufügen. Eigentlich Galiläa, da könnte ja Herodes Antipas zuständig sein. Und wir lesen bei Lukas in Kapitel 23, 6 bis 12, Sie haben die Stelle dort notiert, dass es zu dieser Begegnung kommt. Alles auch noch gequetscht in diesen Vormittag hinein. Das dauert aber nicht lange. Die Erleichterung von Pilatus währt nur kurz, denn Herodes Antipas schickt ihn sehr schnell wieder zurück. Also der will sich die Finger an diesem Fall auch nicht schmutzig machen. Der ahnt auch, dass er da nur verlieren kann. Und Pilatus wird Jesus einfach nicht los. Und kurze Zeit später taucht Jesus wieder im Prätorium auf. Er wird wieder vorgeführt. Dort im wahrsten Sinne des Wortes versuchen sie es. Und erneut ist Pilatus in die Enge getrieben. Und ein letztes Mal wird er versuchen, die Sache mit Jesus sich vom Halse zu halten. Ein letztes Mal. Wir machen jetzt ein letztes Mal während dieses Vortrags die Pause. Es ist auch zugleich das erste Mal. Und treffen uns dann hier in 7 Minuten wieder, also sagen wir 7:30. Ja, ich darf Ihnen ja nicht mehr Minuten geben, als Dr. Soltau Ihnen gegeben hat. Und dann werden wir sehen, wie der zweite Teil des Gesprächs mit Pilatus verläuft und schauen, wie er dann den Weg zur Kreuzigung bahnt. Und dann werden wir diese letzten Stunden Jesu dort auf dem Hügel Golgatha uns anschauen und welche Konsequenzen daraus folgen. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir mit unserer Zeit so weit durchkommen werden, dass Sie den Gesamtzusammenhang am Ende dieses Nachmittags vor Augen haben. Also, wir machen hier 7:30 weiter. Pusten Sie bitte einmal kräftig durch.